Grüß Gott und willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei Weltkirche aktuell, Ihrem Weltkirche-Magazin auf Radio Horeb und Radio Maria. Am Mikrofon der päpstlichen Stiftung Kirche in Not in München begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Wir wollen heute gleich drei Themen behandeln. Zum einen wird uns der in El Salvador und Ecuador tätige deutsche Missionar Pater Peter Bretzinger seine kontemplative Gemeinschaft Communio Sanctorum vorstellen. Dann ist mein Kollege Tobias Lehner wieder bei mir und spricht über den neuen Kirche-Notbericht »Verfolgt und vergessen zur Religionsfreiheit«. Und wir wollen nach Syrien schauen, das Anfang Februar so stark von dem Erdbeben heimgesucht wurde. Und damit wollen wir jetzt auch beginnen. Knapp anderthalb Monate nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien ist das Thema ja medial schon wieder in den Hintergrund gerückt. Nicht so bei Kirche in Not, denn die Arbeit fängt jetzt erst so richtig an. Kirche in Not hat als eine der ersten Maßnahmen ein Hilfsprojekt für obdachlose Familien gestartet, die nicht mehr in ihre zerstörten oder einsturzgefährdeten Häuser zurückkehren konnten. Gezahlt wurden unter anderem Mietbeihilfen für 450 obdachlos gewordene christliche Familien. Der nächste Schritt wurde jetzt bereits getan. Kirche in Not hat grünes Licht für den Wiederaufbau beziehungsweise die Instandsetzung von Häusern in der Region Latakia gegeben. Aber wie geht es weiter? Dazu hat unser Hilfswerk kürzlich eine internationale Videokonferenz für die Mitarbeiter aus den 23 Nationalbüros von Kirche in Not veranstaltet. Der Referent war Xavier Bisitz. Der US-Amerikaner ist der Projektreferent von Kirche in Not für Syrien und den Libanon. Und die erste Frage war natürlich, was jetzt nach den ersten Maßnahmen wichtig sein wird.
Not just so that we encourage the families to stay in the country, right? Because Christianity dies in Syria when the families leave, right?
Das Wichtigste scheint mir, den Menschen Hoffnung zu vermitteln und sie zu ermutigen, im Land zu bleiben. Denn das Christentum stirbt, wenn die Familien das Land verlassen. Genau das wollen wir verhindern. Kirche in Not hat daher eine Mischung aus seelsorgerischer und sozialer Hilfe auf den Weg gebracht. Das ist in vielen Ländern des Nahen Ostens wichtig, wo der Staat abwesend oder schwach ist. Weil Syrien so instabil ist, können hier wichtige Dinge wie das tägliche Brot oder die Versorgung mit Elektrizität nur schwer gewährleistet werden. Und besonders die Christen waren in den vergangenen Jahren fast vollständig von der Hilfe der Kirche abhängig. Die Kirche kann den Staat natürlich nicht ersetzen, aber insgesamt kommt zu wenig Hilfe aus dem Ausland. Außerdem sind die Traumata ein großes Problem. Vor allem zusammengenommen mit der wirtschaftlichen Situation und der politischen Instabilität des Landes. Kirche Not wird sich in den nächsten Monaten dieses Problems annehmen. Als Erstmaßnahme wollen wir Familien eine spirituelle Auszeit ermöglichen. Auch wenn es dafür derzeit noch keine psychologische Unterstützung gibt, wäre das ein erster Schritt. Als nächstes erhoffen wir uns professionelle Unterstützung bei der Traumabewältigung. Vor allem aus dem Libanon, das bei diesem Thema schon sensibilisierter ist und wo es mehr Experten gibt.
Possibly they may have to come from Lebanon, where the Christian community is a little bit more ahead of the ball on this question.
Nach dem verheerenden Erdbeben haben die syrischen Projektpartner von Kirche Not einmal mehr ein Ende der Sanktionen gefordert, um die humanitäre Hilfe zu erleichtern. Warum ist es so schwierig, Syrien zu helfen? Auch dazu nahm Xavier Bijitz Stellung.
I guess you kind of have like three kinds of things which have traditionally been difficult in Syria. One is, right, a person-to-person Western Union-style transfer, right?
Nun, es gibt drei bekannte Probleme für die Hilfsmaßnahmen. Erstens der Geldtransfer über Western Union, zweitens der Geldtransfer über Banken und drittens ist das die Erlaubnis, überhaupt im Land helfen zu dürfen. Im ersten Fall ist es seit dem Erdbeben leichter geworden. Der Geldtransfer über die Banken hängt von dem Goodwill der jeweiligen Bank ab. Und was die direkten Hilfsleistungen anbelangt, war es natürlich viel einfacher, diese in das Erdbebengebiet der Türkei zu bringen als nach Syrien. Es gibt immer noch Beschränkungen von beiden Seiten, von der syrischen oder der internationalen, je nachdem.
Because it's still on, there are still restrictions on both sides, right?
Der Exodus der Christen ist ein großes Problem in vielen Ländern des Nahen Ostens. Millionen haben die Urstätten des Christentums bereits verlassen und kehren nicht wieder zurück. Hat das Erdbeben in Syrien diese Tendenz verstärkt?
I don't think it's a meaningful proportion, right? And I would say that the Christian families who are fleeing are probably the
Es gibt darüber momentan keine verlässlichen Zahlen. Wenn Christen das Land verlassen, dann sind es weiterhin die Bessergestellten. Einige sind in den Libanon, wo sie Verwandte haben. Aber es ist, glaube ich, keine große Zahl. Ich habe mit einigen Bischöfen gesprochen, die mir sagten, dass mit dem Erdbeben zwar das Schlimmste zu einem ungünstigen Moment geschehen sei, aber andererseits die Menschen zusammenrücken und die Sanktionen ein wenig gelockert worden seien. Die Mehrheit der Christen glaubt, dass dies helfen könnte, die humanitäre Lage insgesamt zu verbessern.
Help to relieve the humanitarian situation in the long run.
Das ein kurzes Update zur Lage in Syrien, knapp 6 Wochen nach dem Erdbeben von unserem Kollegen vor Ort, Xavier Bigitz. Mehr Informationen wie gewohnt im Internet unter www.kircheinnot.de. Informieren wird uns jetzt auch wieder Tobias Lehner aus der Presseabteilung von Kirche in Not, der zu mir ins Studio gekommen ist. Und Tobias, soeben ist der aktuelle Bericht Verfolgt und Vergessen über Christen, die wegen ihres Glaubens unterdrückt werden, erschienen, herausgegeben von Kirche in Not. Er sieht äußerlich ein wenig anders aus als in den vergangenen Jahren. Ist denn sonst noch etwas neu?
So gar nicht umsonst, auf den Inhalt kommt es an. Und jetzt Spaß beiseite, dieser Inhalt ist schon erschreckend. Kirche in Not, das britische Büro von Kirche in Not, muss man sagen, hat 22 Länder untersucht, Staaten wie Nigeria, Pakistan, China, aber auch das ehemalige WM-Gastgeberland Katar. Und der Befund lautet, in 75% dieser Länder hat die Unterdrückung und Verfolgung von Christen zugenommen im Zeitraum 2020 bis 2022. Wenn man auf die Weltregionen schaut, in Afrika hat sich in allen untersuchten Ländern die Lage massiv verschlechtert. Grund ist vor allem der starke Anstieg von dschihadistischen Gruppen, die übrigens nicht nur Christen verfolgen, sondern unter denen auch die muslimischen Nachbarn leiden, einfach weil sie dieser Ideologie der Dschihadisten nicht folgen wollen. Der Nahe Osten, jetzt natürlich wieder aktuell in der Krise durch das schreckliche Erdbeben, das auch Syrien getroffen hat. Der Krieg dort dauert immer noch an in einzelnen Landesteilen. Die Krise dort hat sich in vielen Ländern wie Irak, Libanon auch verschärft. Viele Menschen wandern ab, auch viele gut ausgebildete Christen. Und ja, wir sehen das Ausbluten des Christentums in einer der ältesten und bedeutendsten christlichen Gemeinschaften, sei es im Irak, sei es im Syrien, sei es aber auch im Heiligen Land, in den Palästinensergebieten, in Israel, wo es ja auch jüngst, wie man in den Medien sieht, auch immer wieder Auseinandersetzungen gibt. In Asien geht die Verfolgung weiter. China ist ein Beispiel, autoritäre Regierungen, die Daumenschrauben immer stärker anziehen. Aber wir stellen auch, das ist nicht neu, aber in dieser Form wird es immer drängender, einen religiösen Nationalismus fest, der einfach für viele Christen, die als ausländischer, als westlicher, als international vernetzter Einfluss wahrgenommen werden, das Leben schwer macht. Das gilt zum Beispiel in Indien, wo ein starker Hindu-Nationalismus bis hinein in die Regierung fortschreitet. Das gilt aber auch in Pakistan oder in Afghanistan, wo wir ja die schrecklichen Bilder aus dem vergangenen Jahr sicher noch im Kopf haben und wo jetzt die Taliban herrschen und ja alles unterdrücken, was überhaupt als westlich, europäisch und so weiter gilt. Dieser Bericht will ja informieren, er will aufrütteln, wir wollen zum Gebet einladen, natürlich auch zur Hilfe in vielen, in allen, am meisten dieser Länder ist Kirche notaktiv und versucht dort der Not, den Nöten des Glaubens, den Nöten der christlichen Gemeinden dort zu helfen. Und wir wollen aber auch anspornen zum Einsatz für Religionsfreiheit, für dieses universale Menschenrecht. Man darf nicht vergessen, dort, wo eben Christen verfolgt werden, geht es auch anderen religiösen Gruppen schlecht. Es steht generell schlecht um die Menschenrechtslage, wenn religiöse Gruppen verfolgt werden. Dass das sozusagen jetzt der Auftakt in diesem Jahr. Und wir werden von Kirche in Not auch im Frühsommer einen neuen Bericht veröffentlichen, Religionsfreiheit weltweit, der nochmal universaler draufschaut, alle Länder der Welt in den Blick nimmt und sozusagen die Lage der Religionsfreiheit auch für die verschiedenen Konfessionen und Glaubensrichtungen nochmal anschaut.
Auch über diesen Bericht werden wir dann hier an dieser Stelle berichten und einen Beitrag senden. Aber die aktuelle Schrift Verfolgt und Vergessen, die können Sie natürlich wie gewohnt bei Kirche in Not bestellen im Internet www.kirchennot.de. Er ist auch einsehbar. Einfach mal schauen, www.kirchennot.de Shop. Da können Sie sich schon mal ein Bild davon machen. Und ich denke, damit ist auch vielen Christen, die verfolgt werden, gedient. Denn das hören wir immer wieder, Solidarität und auch das Informiertsein über die Notlagen und das Gebet. Das ist etwas, was ankommt, was den Menschen Not tut. Vielen Dank, Tobias, dass du hier warst und bis zum nächsten Mal.
Gerne, bis dann.
Verfolgt und vergessen, ein Kirche-Notbericht dokumentiert globale Entwicklungen, Schicksale verfolgter Christen und Brennpunktländer im Zeitraum 2020 bis 2022. Die Broschüre kann für 1 Euro beim Hilfswerk bestellt werden. Liebe Hörer, gleich geht es hier weiter mit dem Blick auf Lateinamerika. Der deutsche Missionar Pater Peter Bretzinger wird uns dann seine Gemeinschaft Communio Sanctorum, die Gemeinschaft der Heiligen, vorstellen. Jetzt aber erstmal Musik. Wir hören den ersten Satz aus der Glagolitischen Messe von Leoš Janáček. Die tschechische Philharmonie spielte den ersten Satz aus Leoš Janáčeks Glagolitischer Messe in dieser Aufnahme aus dem Jahr 1963 hier bei Weltkirche aktuell auf Radio Horeb und Radio Maria. Ich spreche jetzt mit dem deutschen Pater Peter Bretzinger, der seit 32 Jahren als Missionar vor allem in Ecuador und in San Salvador tätig ist. Er ist Mitbegründer der nach bischöflichem Recht anerkannten Communio Sanctorum, die ihre Aufgabe in der Kontemplation, in der eucharistischen Anbetung sieht, damit aber zugleich auch missionarisch wirken möchte. Und wie, erklärt er uns jetzt. Grüß Gott, herzlich willkommen, Pater Peter Bretzinger.
Ja, grüß Gott, auch an alle Zuhörer.
Ja, Pater Pedro, Communio Sanctorum oder Gemeinschaft der Heiligen, das ist ja auch ein Synonym für die Kirche an sich, so heißt ihre Gemeinschaft. Was hat sie für ein Charisma? Könnten Sie uns das kurz beschreiben?
Das Charisma ist kontemplativ, missionarisch. Also es hat, kann man sagen, eine mönchische Ausprägung. Wurde vor 47 Jahren, fast 48 Jahren gegründet. Zusammen mit dem Pater Vidal, zusammen haben wir damals am Pfingstmontag 1975 diese Gemeinschaft begründet, begannen dann zuerst in Deutschland, das war in Deutschland, Dann sind wir nach Ecuador gegangen und von Ecuador ging es dann über die Emigranten, die nach, also ecuadorianische Migranten, die nach Nordamerika, besonders New York, New Jersey, ausgewandert sind. Dort wurde dann die Gemeinschaft ebenfalls gegründet in den 90er Jahren und später kam auch Chile dazu, Peru, Kontakte nach Peru. Und das hat sich dann ausgebreitet. Also es ging uns im Wesentlichen darum, den kontemplativen Geist unter dem Volk Gottes zu wecken. Das bedeutet, dass das, was man ansonsten vorwiegend in Klöstern antrifft, dass das auch Laien zugänglich gemacht werden sollte. Nämlich dieses längere Verweilen von dem Allerheiligsten. Und das sieht man eben, dass es gerade heute besonders wichtig ist, nicht? Weil ja, wir leben in einer Zeit, die sehr korrosiv ist, was Glaubensdinge betrifft. Und wer keine tieferen Wurzeln hat, dem kann es passieren, dass er unversehens seinen Glauben verliert, nicht? Das kann so leicht und so schnell passieren. Und das hat etwas zu tun mit der tieferen Verwurzelung des Glaubens. Ne? Das geht nur durch das innere Gebet. Nicht? Also, es steht eben eine Gemeinschaft hinter diesem Friedensprojekt, die Communio Sanctorum heißt. Sie besteht aus 5 Priestern, 6 Seminaristen, 10 Schwestern aus einer kleinen Gemeinschaft und jeder hat seine Aufgabe an seinem Platz. Ich selber, ja, wie soll ich sagen, Superior oder verantwortlicher Gemeinschaft besonders, bin halt immer damit beschäftigt, zu koordinieren und alle Orte zu besuchen, in denen unsere Gemeinschaft präsent ist. Das ist ja nicht nur jetzt Ecuador, El Salvador, sondern auch Japan, dann Libanon, Ruanda, ja eben sind Deutschland, Europa sowieso nicht. Und dann ist man eben ständig unterwegs.
Ihre Gemeinschaft, das sind also geweihte Personen, aber auch Laien, die nach Heiligkeit streben und eucharistische Anbetung pflegen. Bitte erklären Sie uns den Zusammenhang zwischen kontemplativen Gebet und Mission, also Verkündigung.
Die Bischofskonferenz von Aparecida in Brasilien damals, als Papst Benedikt dort war, hatte als Lautspruch Mission aus der Kontemplation. Und das ist genau das, was wir uns vorgenommen haben. Das war ein Wort, das hat der Papst Benedikt selber gewählt. Und ich denke, das war sehr weise, weil ohne Kontemplation würde die Kirche ja von etwas sprechen, das sie gar nicht kennt, aus Erfahrung. Das ist eben Gott, der Schatz Gottes, den sie hat, nicht, von dem muss sie reden, aber damit sie es tut, tun kann, muss sie ja ihn kennen, muss sie aus ihm leben und nicht nur aus der Vergangenheit, sondern jetzt und immer nicht. Bei uns ist das in der Regel verankert und zwar so, dass Mitglieder dieser Gemeinschaft jeden Tag, also 3 Stunden Stille haben, nicht, also ohne jetzt Heilige Eucharistie, das Palmiergebet, Rosenkranz, die Bibellektüre, dann kommt noch die Arbeit, die tägliche Arbeit dazu, dann auch die Werke der Nächstenliebe, der Barmherzigkeit. Das ist ein sehr intensives Programm, aber 3 Stunden Stille sind immer dabei. Das heißt, morgens und abends in der Gemeinschaft, dann sucht man eben während des Tages noch einmal eine Gelegenheit, um fast alle Heiligste zu gehen. Und dann jeden Monat 3 Tage Stille. 3 Tage Stille bedeutet, irgendwo in einem Ort der Stille, im geistlichen Zentrum, wenigstens täglich 7 Stunden Stille zu haben. Und dann gibt es alle 3 Jahre 40 Tage Stille. Das ist dann 40 Tage lang, dass man dann 7 Stunden täglich mentales Gebet pflegt. Und alle 7 Jahre ist dann ein Sabbatjahr. so ist der kontemplative Geist gesichert. Ne? Das gibt den Mitgliedern der Gemeinschaft eine ganz bestimmte Ausprägung, nämlich kontemplative Art. Ne? Manchmal werden wir gefragt, ja, wie soll man das fertigbringen, so viele Zeit in Stille zu investieren, um dann noch mit den täglichen Arbeiten fertig zu werden. Es ist gerade umgekehrt. Ne? Indem man kontemplativ lebt und zu leben versucht, werden alle Dinge einfacher. Und sie werden konzentrierter gemacht, auch wesentlich mit mehr Liebe gemacht, haben auch ein besseres Ergebnis in der Regel nicht. Und das ist uns eben zur Lebensform geworden.
In Lateinamerika herrschen in den Ländern ja zumeist große gesellschaftliche Gegensätze. Fällt Ihr Ansatz des Gebetes denn überhaupt auf fruchtbaren Boden?
Wenn es gerade Lateinamerika betrachtet, dann waren immer auch sehr stark soziale Fragen im Vordergrund gestanden. Das Problem der Armut, der Unterdrückung, der Ausbeutung, das hat es alles gegeben, gibt es immer noch. Aber die Menschen sehnen sich nach mehr. Und das merkt man vor allem dann, wenn man ihnen den Weg in die Tiefe eröffnet. Zum Beispiel, ja, die Stille, das braucht eine regelrechte Einführung. Gerade Lateinamerika ist auch nicht gerade der leise Kontinent. Aber wir machen eine erstaunliche Erfahrung, nämlich die Menschen verlangen danach. Wir sind immer mehr dazugekommen, zu begreifen, dass die Kontemplation wesentlich, das heißt ontologisch, zum Menschen, zu jedem Menschen gehört. Denn es handelt sich ja da um diese Art zu leben, die es uns ermöglicht, in einer tiefen Weise mit Gott in Verbindung zu treten. Und dafür sind wir geschaffen. Wir sind ja auf sein Bild hin geschaffen, nicht? Und es geht nicht automatisch, nicht? Das müssen wir aktiv leben, nicht? Das ist eben das Leben des Gebetes, nicht? Dort wird das realisiert, nicht? Und schauen Sie in Hermosote, auf diesem Ort lag so etwas wie ein Fluch. Das haben die Menschen selber gesagt. Ne? Und dann war unser Denkansatz der, wir wollen das, was einmal ein Fluch dargestellt hat, in einen Segen verwandeln, aus den Kräften des Glaubens. Und dann haben wir angefangen zu beten und inzwischen sind wir im 7. Jahr der ewigen Anbetung mit 6 Personen, 4 Schwestern, 2 junge Einsiedler und dann kommen noch immer wieder Laien dazu und es ist hocherfreulich, dass die Menschen des Ortes selber kommen, eine alte Frau, ein junges Mädchen, ein Bauer, nicht? Die bleiben dann 2-3 Stunden in der Stille und machen das so gerne und so gut, dass das einfach eine Bestätigung dessen ist, was wir immer so gespürt haben. Das ist also sicherlich ein anderes Verständnis von Mission, als irgendwo hinzugehen und die Menschen von unserem Glauben zu überzeugen. Es geht schlicht und einfach darum, dass wir Zeugnis geben von unserem Glauben und großzügig bereit sind, mit allen Menschen, die nach der Wahrheit suchen, zu teilen. Und dann kommen tiefgehende Bekehrungen zustande.
Vielen Dank, Pater Bretzinger, bis hierher. Nach der Musik dann mehr von Ihnen. Wir hören noch mal rein in die glagolitische Messe von Leos Janaschek. Weltkirche aktuell auf Radio Horeb und Radio Maria mit einem weiteren Satz aus der glagolitischen Messe von Leos Janaschek. Ich spreche weiter mit dem deutschen Missionar Peter Bretzinger, der uns schon seine Gemeinschaft Communio Sanctorum vorgestellt hat. Jetzt, Pater Bretzinger, würde ich gern Folgendes wissen. Sie sind ja auch ein Projektpartner von Kirche in Not. Wie arbeiten Sie mit uns zusammen? Was schätzen Sie an dem Hilfswerk?
Ja, da muss ich zunächst einmal sagen, dass ich von Kirche in Not sehr angetan bin. Und zwar deswegen, weil diese Institution, wie kaum eine sonst, die Spirituelle, also das Geistliche betont. Nicht? Das ist etwas ganz Wichtiges, gerade in einer Zeit, wie wir sie heute haben. Nicht? Nun, wir haben vor allem in El Salvador angefragt. Dort haben wir eine Kapelle errichtet, die dem Bruder Klaus gewidmet, dem großen Friedensheiligen. Und dort wird, wie ich vorhin schon sagte, die Anbetung durchgeführt. 4. April wird es dann gerade 7 Jahre sein, dass diese jungen Menschen ewige Anbetung machen für den Frieden. Dann haben wir später noch ein Schwesternhaus eben für diese Schwestern, die dort sind, beantragt. Das wurde uns auch bewilligt. Aber man spürt auch die Kompetenz. Es ist immer auch schön, wenn dann vor Ort die Projekte besichtigt werden. Das ist dann auch Bestätigung, dass die Arbeit also rechtens durchgeführt worden ist. Ne? Und das ist uns auch sehr wichtig, ne? Dass man dieses Vertrauen dann genießen kann. Nicht? Und kann man wieder zukünftig neue Projekte beantragen. Nicht? Ist dann irgendein Vertrauensverhältnis da. Nicht? Man weiß, wie man arbeitet und was die Richtung ist, in die man geht. Nicht? Und es ist eine sehr, sehr fruchtbare Zusammenarbeit.
Wie sehen Ihre persönlichen Zukunftspläne aus?
Also ich bin jetzt erstmal 67 Jahre alt. Das heißt also, Gott hat mir eine wunderbare Gesundheit gegeben. Das kam mir sehr zugute in den vielen Missionsreisen. Denn diese Länder, die ich vorhin aufgezählt habe, die werden ja jährlich besucht. Nicht? Also wir wissen zum Beispiel jetzt schon vom 6. bis 15. August findet wieder im Libanon die Friedensnovene statt, nicht? Mit Mitwirkung der einheimischen Bevölkerung auch, in diesem so niedergedrückten, geplagten Land. Dann wieder Ruanda, Burundi. Wir haben als, ich denke, als, ja, ich sage es Ihnen zwar als mal für mich, nicht, da keine Sorgen jetzt irgendwann mal die Arbeit abzubrechen und uns dann der Ruhe hinzugeben. Dann Freude findet es nicht und dann Begeisterung nicht. Also solange der Herr will, die Menschen warten auf uns. Das ist das Schöne am Missionarischen. Das hat mich immer sehr berührt und den Eindruck gegeben, wir bekommen eigentlich viel mehr als das, was wir selber geben. Weil überall, wo wir hinkommen, da freuen sich die Menschen. Ne? Die freuen sich nicht, weil wir besonders gute Menschen wären, sondern weil sie irgendwo spüren, dass in unserem Leben Gott zur Sprache kommt und dass wir ihnen das schenken. Nicht? Das spüren die, da warten die darauf. Das erfüllt sie und da freuen sie sich jetzt schon. Und so, das ist das Schöne. Also, und das bringt einen zu dem Gedanken, die Menschen haben wirklich eine tiefe Sehnsucht nach Gott. Und hier sehe ich vielleicht ein bisschen Mangel an den Pastoralagenten. Wir geben ihnen oft zu wenig, weil wir nicht aus dieser inneren Verbundenheit mit Gott leben. Nicht? Dann geben wir ihnen einfach ein bisschen Menschlichkeit, ein bisschen Freundlichkeit. Die Menschen geben sich damit nicht zufrieden, die möchten mehr, die verlangen nach Gott. Ne? Und deswegen noch einmal dieser Grundansatz, ne? Das Kontemplative, ne? Das ist ganz, ganz wesentlich. Ne? Ein Missionar muss aus einer tiefen Verbundenheit mit Gott leben und dann freuen sich die Menschen, wenn er zu ihnen kommt.
Haben Sie denn, Pater Bretzinger, das ist meine abschließende Frage, so etwas wie einen unerfüllten Lebenstraum, ein Projekt, eine Vision, die Sie unbedingt noch verwirklichen möchten?
Ja, das ist eigentlich, unsere Gemeinschaft heißt Communio Sanctorum, das ist Gemeinschaft, Gemeinschaft der Heiligen. Heilige im Sinne dessen, dass wir zu dieser Heiligkeit berufen sind. Also, es ist interessant, das habe ich schon als kleines Kind gehabt. Ich habe immer so diesen Wunsch gehabt, dass alle Menschen, alle Völker so ganz in der Liebe vereint miteinander gehen und ihre Reichtümer, ihre Schätze miteinander teilen. Nicht? Im Grunde genommen ist es das, was zum Beispiel die letzten Kapitel vom Jesaja-Buch beinhalten, nicht? Diese Völkerwallfahrt, wo alle ihre Schätze mitbringen. Ne? Weil ich, wenn ich jetzt die jetzige Weltlage betrachte, ne, dann spürt man, dass wie ein dunkler Schatten auf der ganzen Welt, auf allen Völkern liegt. Ne? Und der muss weg. Ne? Da muss das Licht des Heiligen Geistes wieder aufstrahlen. Dieser dunkle Schatten, das ist das, was uns egoistisch macht, feindselig, uns gegeneinander aufbringt. Das ist wirklich die Gegenwart des Bösen unter uns, die ist so mächtig heute wie nie zuvor. Und wenn das weg ist, dieselben Völker, die haben dann diesen Drang, diesen Wunsch, das Beste miteinander zu teilen. Und das ist eigentlich der große Traum und das, wofür wir eigentlich unser Leben einsetzen. Dass das war, dass eine versöhnte Menschheit ja im Lichte Gottes leben darf. Das ist ja irgendwo unser letzter Bestimmung.
Pater Peter Bretzinger, ganz herzlichen Dank für die Einblicke in Ihre Arbeit und auch die Vorstellung Ihrer Gemeinschaft Communio Sanctorum. Wir wünschen Ihnen alles Gute, Gottes Segen für Ihr weiteres Wirken und natürlich auch für die gesamte Gemeinschaft. Und abschließend darf ich Sie noch um den Segen für unsere Hörer bitten.
Ja, auch ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Und so segne sie euch alle auf die Fürsprache aller seligsten Jungfrau, Gottes Mutter Maria, aller Engel und Heiligen, Josef und der allmächtige, barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Vergelt's Gott. Mit Pater Peter Bretzinger von der Gemeinschaft Communio Sanctorum habe ich heute gesprochen. Die doch etwas eingeschränkte Qualität aufgrund der holprigen Leitung nach Lateinamerika bitte ich herzlich zu entschuldigen. Sie finden mehr über die Gemeinschaft im Internet, geben Sie einfach den Suchbegriff ein oder schauen Sie auch mal auf den Internetseiten von Kirche Not vorbei, www.kirchenot.de. Wie Sie wissen, finden Sie dort ja viele, viele Projekte vorgestellt in den etwa 140 Ländern, in denen Kirche in Not hilft. Davor hat Tobias Lehner die neue Kirche Not Publikation Verfolgt und Vergessen vorgestellt. Auch die können Sie natürlich im Internet bestellen oder auch telefonisch bei unserem Hilfswerk. Telefon 089 für München 64248888 und die 0. Und außerdem hat Xavier Bijitz einen Einblick gegeben in die Lage in den betroffenen Erdbebengebieten von Syrien. Wie gewohnt können Sie diese Sendung auch im Podcast-Bereich von Radio Horeb nachhören. Ansonsten hören wir uns hier nächste Woche wieder. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.